Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast zu Gesundheit, Leben und Pflege. Longevity, länger gesund leben. Wir sprechen heute mit Chefarzt und Professor Dr. Thomas Kählicke der GFO-Kliniken Bonn. Er ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Notarzt und auch Autor. Sehr interessant. Er hat gerade ein aktuelles Buch geschrieben. Damit können wir gleich starten. Länger, besser leben, erklärt er. Er erklärt es fachlich und gleichzeitig anschaulich in einem Buch von 400 Seiten. Herr Professor Kählicke, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Willkommen auch meinerseits. Freue mich, hier zu sein.
Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden?
3.30 Uhr.
3.30 Uhr. Wann sind Sie ins Bett gegangen?
20.30 Uhr.
20.30 Uhr. Das heißt, ist das so etwas, was Sie kennen, was so Ihre Routine ist?
Ja, seit 20 Jahren ist das meine Routine. Ich habe immer gerne Sport gemacht und das habe ich mit meiner Frau quasi oft nach dem Arbeiten gemacht. Und als dann der erste Sohn geboren wurde, habe ich gesagt, ich muss mein Setting insgesamt ändern. Und da ich sehr, sehr gerne Sport mache, weil ich früher 400-Meter-Läufer war, habe ich das dann auf den Morgen verlegt. Und da ich als Chirurg und Chefarzt früh anfange zu arbeiten, ich sortiere die Klinik immer so ab 6 Uhr morgens, muss ich eh gegen 4:30 etwa aufstehen, um dann hier zu sein. Und jetzt stehe ich halt 60 Minuten früher auf und mache dann in der Zeit noch Sport, komme dann hier in die Klinik und dusche, frühstücke und fange an zu arbeiten. Und ich selber kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen seit den 20 Jahren. Sport morgens ist eigentlich perfekt, weil man...
Was machen Sie da genau für einen Sport?
Ich mache einen Tag Ausdauersport, kann Zone-2-Training sein. Das ist so ein Joggen, bei dem Sie sich unterhalten können. Manchmal mache ich Intervalltraining, um richtig mal aus der Puste zu kommen. Dann kann man insgesamt die Leistungsfähigkeit langsam steigern. Und an den anderen Tagen mache ich meistens Krafttraining, Stabilisationsübungen, immer im Wechsel.
Also so diesen inneren Schweinehund, den haben Sie nicht so wie wir meisten Leute?
Ja, ich habe ja im Prinzip 7 Stunden geschlafen und bin eigentlich ready für den Tag. Es ist nur ein bisschen verschoben und deshalb ist es in der Klinik, die Patienten kennen das ja alle schon, die sprechen mich da mal drauf an. Das ist ein Riesenthema, die 3.30 Uhr. Aber weil ich ja gewohnt bin, früh aufzustehen, sind diese 60 Minuten noch früher natürlich zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Aber das ist nur dem geschuldet, dass ich als Arzt so früh arbeite. Wenn ich im Urlaub bin, dann wache ich, weil ich Lerche bin, immer so gegen 6 auf.
Das ist ja schon für Sie spät.
Ja, aber das wäre mein natürlicher Rhythmus. Und wenn ich dann halt davor noch trainieren möchte, dann wäre das halt um 5 aufzustehen.
Das ist so Ihr Alltag. Der unterscheidet sich natürlich von den meisten Menschen, würde ich sagen. Ich habe mir mal so ein paar Zahlen und Fakten rausgesucht. Deutschland gehört bei der Lebenserwartung zu den Schlusslichtern in Westeuropa. Das hat mich sehr erstaunt, obwohl wir so ein hochmodernes Gesundheitssystem haben. Und das sagt eine aktuelle Studie des Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung und des Max-Planck-Instituts, ganz aktuell, also von 2025. Woran liegt das?
Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir in Westeuropa ganz weit jahretechnisch hinten liegen. Vorne sind, glaube ich, aktuell die Spanier. Die sind ein paar Jahre, werden die älter. Aber man muss natürlich insgesamt betrachten, dass sich die Lebenserwartung in den letzten 150 Jahren dank der modernen Medizin fast verdoppelt hat. Und wir jetzt durch Herzkatheteruntersuchungen einen Herzinfarkt überleben, dass wir durch gute Chirurgie Infektionen überleben, wie den Blinddarmdurchbruch, da hat sich natürlich insgesamt dahingehend was getan. Aber Sie haben recht, obwohl wir ein extrem gutes Gesundheitssystem haben, obwohl wir extrem hohe Kosten produzieren, weil wir sind nämlich die am meisten ausgeben für das Gesundheitssystem in Europa, sind wir in der Lebenserwartung überraschenderweise nicht ganz oben. Und das liegt an unserem mutmaßlich schlechten Lebensstil.
Also haben wir auch selber Verantwortung natürlich für den eigenen Lebensstil. Und 20-30% unserer Lebensspanne sind genetisch vorgegeben, aber da bleibt natürlich noch ein großer Rest. Und das ist dann die Eigenverantwortung. So sehen Sie das?
Ja, das ist nicht nur die Eigenverantwortung. Der Staat müsste, denke ich, auch mehr tun. Und wir müssten viel mehr in Prävention investieren, um dieses Problem irgendwie unter Kontrolle zu bekommen und uns insgesamt zu verbessern. Aber natürlich ist Eigenverantwortung ein Riesenthema. Und es liegt ein bisschen vielleicht auch daran, dass wir schludern, weil ich habe das in meinem Buch die stillen Killer genannt, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, Alterskrankheiten in Wirklichkeit keine Alterskrankheiten sind, sondern viel, viel früher entstehen und angelegt werden. Und bis sie ausbrechen, ist man meistens alt. Und das dauert 20, 30 Jahre. Das ist halt was anderes, wenn sie sich als Kind mit einem Messer schneiden oder wenn sie auf eine Herdplatte packen, dann sehen sie und fühlen sie den Schaden sofort. Und wenn sie immer hochverarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen, die, sagen wir mal, im Körper einen Entzündungstsunami auslösen, dann sind sie nicht sofort krank, sondern es dauert extrem lange, bis sich die Krankheit dann etabliert und man nimmt sie dann halt erst im hohen Alter wahr.
Also man weiß es vom Kopf und verschiebt wahrscheinlich diesen Gedanken daran, dass man frühzeitig beginnt, eigentlich im Kindesalter mit Sport, mit Bewegung, immer weniger Kinder bewegen sich auch. Da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, warum das so ist. Das heißt, Sie sagen, das ist ganz früh schon angelegt.
Ja, je früher, desto besser wäre es, sich um seine Gesundheit zu kümmern und sich klarzumachen, was im Körper tatsächlich passieren kann, wenn ich mich konstant lebensstiltechnisch schlecht verhalte.
Waren Sie denn ein Jugendlicher, der so vernünftig schon war und gesagt hat, ich kümmere mich um meine Gesundheit, oder war das eher im Unterbewusstsein?
Ja, ich bin mit 14 Jahren 400-Meter-Läufer geworden und da habe ich mich im Prinzip, ohne es zu wissen, schon mit Longevity, mit vitaler Langlebigkeit beschäftigt, weil ein 400-Meter-Läufer, der möchte einen möglichst großen VO2-Max-Wert haben, das ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, weil der die höchste Sauerstoffaufnahmefähigkeit hat, wird mal mutmaßlich nachher das Rennen gewinnen. Deshalb trainiert man diese Ausdauerfähigkeit extrem. Und das ist interessanterweise etwas, was mit Langlebigkeit korreliert. Wir wissen mittlerweile an ganz großen Studiendaten, dass man im höheren Lebensalter einen möglichst hohen VO2-Max-Wert haben sollte, weil man dann länger vital bleibt und länger eigenständig bleibt. Das Zweite, was 400-Meter-Läufer machen, ist sich mit Krafttraining extrem viel beschäftigen, weil sie Schnellkraft haben wollen, weil sie Sprinter.
Also Muskulaturaufbau ist ganz wichtig dann?
Ja, und das ist auch im Alter extrem wichtig, weil viele Menschen mittlerweile einen starken Muskelschwund im hohen Alter haben. Das sehe ich natürlich auch als Orthopäde und Unfallchirurg immer wieder. Und dann reicht ein kleiner Stolperer an der Teppichkante dazu aus, dass man hinfällt und das nicht stabilisieren kann. Deshalb ist es aus Langlebigkeitssicht extrem wichtig, sich mit Krafttraining im Alter zu beschäftigen. Also das ist das Zweite, was ich als 14-Jähriger begonnen habe zu machen. Dann habe ich mich automatisch mit gesunder Ernährung beschäftigt. Lag auch ein bisschen an meiner Mutter, die so eine Vollwertpionierin war. Bin ich da so ein bisschen vielleicht auch eingeraten, aber in Kombination mit dem Sport machte das Sinn. Und dann habe ich mich mit Schlaf extrem auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, ich brauche viel Schlaf als 400-Meter-Läufer, um zu regenerieren. Das ist auch heute ein Thema, dass nur im Schlaf Reparaturprozesse funktionieren. Und deshalb ist Schlaf, Stressmanagement extrem wichtig für Langlebigkeit. Ein vierter Aspekt ist, ich habe, obwohl ich als 400-Meter-Läufer in der Einzeldisziplin gemacht habe, in einer großen Gruppe trainiert und war sozial eingebunden. Also ich war in einem Gefüge drin und das wissen wir auch heute. Einsamkeit macht krank, Freundschaft, Verbundenheit ist ein extrem wichtiger Faktor für Langlebigkeit, also Bindung. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ohne Bindung würde das Leben ja eigentlich keinen Sinn machen. Also da kann man den anderen Kram sich auch gleich sparen.
Was dann zur Gesundheit, zur Gesundheitsförderung beiträgt.
Genau. Und das Letzte ist positives Mindset. Also das weiß man. Positive Gedanken beeinflussen die Gesundheit positiv. Und als 400-Meter-Läufer hat man dieses positive Mindset, dass man vorankommen möchte, dass man ein Ziel hat. Und das waren eigentlich fünf wesentliche Aspekte, mit denen ich mich schon vor 40 Jahren eigentlich beschäftigt habe und die auch dazu beigetragen haben, dass ich letztlich entschieden habe, das Buch zu schreiben.
Ja, weil das ist ganz spannend, weil Sie Chirurg sind. Man würde jetzt erwarten, als Orthopäde und Unfallchirurg würde man eher erwarten, er schreibt ein Buch über die Muskulatur, über die Gelenke, über den Verschleiß, Arthrose und so weiter. Und Sie machen ja wirklich einen Ausflug so querbeet durch die Medizin. Sie haben jetzt eben auch gesagt, Schlafmedizin, also oder Schlaf, Ernährung, Bewegung und so weiter. Das ist sicherlich das Spannende auch nochmal, was man jetzt unbedingt nicht erwartet von einem Chirurgen.
Ja, aber mich hat das ganze Thema immer schon gefesselt. Hm. Und ich hatte vor vielen Jahren schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu der Thematik zu schreiben, als es das Wort Longevity quasi in Deutschland noch nicht gab. Und hätte das dann wahrscheinlich auch anders genannt, das Buch. Bin dann aber als Chefarzt irgendwie nicht dazu gekommen. Und dann ist es immer mehr gekommen, das Thema. Ich habe halt auch immer mehr Patienten gesehen, die wirklich bei uns extremen Muskelschwund, Demenz ist natürlich bei uns ein Thema, Patienten aus den Pflegeheimen sind ein Thema. Und das hat mich dann als Ganzes quasi gepackt. Und dann habe ich irgendwann entschieden, weil auch Freunde und Bekannte auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du lebst ja relativ konsequent, was die Basics angeht. Mhm. Und du kennst dich in der Thematik gut aus, schreib das doch mal zusammen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache das jetzt.
Kennen Sie denn auch sowas wie den inneren Schweinehund? Also den kennt ja jeder Mensch, aber dass Sie so sagen, Sie kriegen den besser in den Griff als ich vielleicht.
Das weiß ich nicht. Ich bin in bestimmten Dingen vielleicht konsequenter als andere. Wenn der Wecker klingelt, stehe ich halt auf. Und
Sie drehen sich nicht noch fünfmal um.
Das tue ich nicht. Ja, da haben andere mehr Schwierigkeiten mit. Es ist natürlich so, dass ich einen relativ ausgefüllten Tag habe und auch relativ konsequent und viel arbeite und gleichzeitig leistungsfähig sein möchte und gleichzeitig meinen Körper aber schützen möchte. Und dementsprechend ist bei mir vielleicht dieses Verständnis, was im Körper passiert, noch ausgeprägter und ich bin vorsichtig, dieses System zu verlassen und extrem unvernünftig zu sein, weil ich weiß, dass ich eigentlich kontrolliert im roten Bereich unterwegs bin. Also ich habe zwar ein Longevity-Buch geschrieben, aber es heißt nicht, dass ich alles perfekt mache.
Also ein Glas Wein oder so, ist das für Sie vorstellbar? Oder ist das sowas, wo Sie ein Bier am Abend jetzt wahrscheinlich nicht regelmäßig, aber ist das auch sowas, was Sie nicht...
Ja, ich trinke seit 30 Jahren gar keinen Alkohol.
Okay. Mehr.
Aber das liegt im Wesentlichen daran, dass mir das nicht schmeckt. Und
das ist gut.
Weil ich mich dem total verschließe. Natürlich kann man sagen, und das ist ja so, Alkohol ist ein Zellgift und je weniger, desto besser. Und man kann auch nicht dieses Glas Rotwein aus irgendwelchen Aspekten der Franzosen schönreden. Man kann aber, denke ich, schon sagen, dass das einen geselligen Aspekt haben kann. Und man durchaus am Abend in geselliger Runde ein Glas Wein trinken kann.
Mhm. Aber Ihnen schmeckt es einfach auch nicht. Also das ist so,
Okay. Mir schmeckt es nicht. Ich bin da jetzt nicht total ideologiegetrieben und sage, das lasse ich deshalb auf alle Fälle weg, sondern mir gibt das nichts.
Mhm. So. Kommen wir zu der Ideologie. Höher, schneller, weiter. Das ist so ein bisschen so ein Thema in unserer Gesellschaft auch, in den Medien. Wir müssen immer selbstoptimierter durchs Leben gehen, also uns sportlich bewegen, wir müssen gut aussehen, wir dürfen wenig oder wir sollten keine Falten haben. Ich habe mal überlegt, ist das mehr, sehen Sie das auch als Trend teilweise, wo es gefährlich sein kann, wo man sagt, naja, wenn es jetzt in einen Stress ausartet, dass ich irgendwie die gerade Nase habe, dass ich, also gerade Korrekturen sind ja auch ein Thema. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also wenn wir das jetzt auf Langlebigkeit zunächst mal runterbrechen und nicht auf Operationen, Schönheitsoperationen und Sonstiges, dann ist es so, dass, das haben Sie eben schon angedeutet, das kann, wenn man perfekt sein will, einen extrem unter Stress setzen. Und es gibt ja mittlerweile viele Leute, die mit Uhren laufen, die alle möglichen Parameter abnehmen, die mit Ringen laufen, die sich nachts messen und die gefühlt alle 20 Minuten, so wie aufs Handy, gucken die auf ihre Parameter.
Auch der Schlaf, habe ich gut geschlafen, ist meine Schlafqualität.
Genau, und das kann einen natürlich extrem unter Stress setzen. Und ich zum Beispiel, sehen Sie ja, ich habe keine Uhr an, ich habe keine Parameter, die ich an mir ableite. Ich messe schon in regelmäßigen Abständen, Laborparameter und gucke auf, wie mein Glukosespiegel ist, mache eine kontinuierliche Glukosemessung für 2 Wochen. Aber ich leite das nicht ständig ab. Das führt nämlich bei mir zu Stress, zu negativem Stress und ist dann kontraproduktiv.
Und Sie haben wahrscheinlich ein ganz gutes Gefühl für Ihren Körper, wenn irgendwas nicht stimmt oder dadurch, dass Sie sich da ja eigentlich gut mit beschäftigen.
Das ist richtig. Mhm. Ich muss auch nicht beim Joggen mit einem Pulsmesser unterwegs sein, weil ich weiß, wenn ich Zone 2 Training mache, also in einem Ausdauerbereich, wo ich mich gut unterhalten kann, das ist meistens ein Puls von 130, 140, da weiß ich, wie ich zu laufen habe. Aber wenn man jetzt Anfänger ist, dann muss man, wenn man jetzt Sport eskaliert, auf alle Fälle mit einem Pulsmesser arbeiten, dann braucht man so eine Uhr für diese Phasen auf alle Fälle. Aber dieses 24-7, die ganze Zeit alle möglichen Parameter bestimmen, am nächsten Morgen erstmal da drauf gucken, alles machen.
Die Schlafqualität wird ja unter Kollegen schon besprochen.
Ja, das kann einen so unter Stress setzen, dass das kontraproduktiv ist. Und Optimierungswahn und auch permanentes, man nennt das ja Biohacking, also dass man alle möglichen Parameter alle 2-3 Wochen abnimmt, das halte ich für völlig kontraproduktiv. Das ist nicht gut. Man muss irgendwie kennen, wo man steht und man muss das auch im Verlauf halbjährlich mal kontrollieren. Das ist, denke ich, ist sinnvoll, aber das andere ist übertrieben. Und auch dieser Hang zur übertriebenen Perfektion, das ist nicht das, was man braucht. Und Sie müssen auch nicht zu irgendeinem Coach gehen und Ganzkörper-NMR machen lassen und 15.000 Euro ausgeben. Das Entscheidende ist, glaube ich, Konsequenz bei den Basics. Und die Basics sind nun mal Ernährung. Damit muss man sich mal auseinandersetzen. Was esse ich denn tatsächlich? Wie viel esse ich? Wann esse ich das? Snack ich zwischendurch? Habe ich vielleicht eine Ernährung, die bei mir Entzündungen im Körper triggert? Und
sehr viel Zucker ist ja auch ein Problem. Ja. Müdigkeit durch Zucker.
Ja, kann man gleich nochmal drüber reden. Das zweite wäre dann, wie viel bewege ich mich? Und wann bewege ich mich? Bei meiner Frau zum Beispiel war ein Game Changer, dass sie jetzt immer nach dem Essen 10 Minuten geht, damit sie quasi ihre Zellen schon mal öffnet und direkt was in die Zellen hinein vom Zucker, war jetzt eben schon mal angedeutet, vom Zucker gehen kann. Und sie ist vitaler dadurch, ihr geht's besser dadurch. Und das sind so Kleinigkeiten, mit denen man unter Umständen einen Schalter umlegen kann und was Positives erreichen kann. Und das Gleiche gilt für Schlaf, Regeneration. Damit muss man sich mal auseinandersetzen. Und ich bin immer überrascht, wie gut die Deutschen ihre Autos pflegen.
Das stimmt.
Und breche es eigentlich immer darin runter und sage, das deutsche Gesundheitswesen wäre entlastet um Milliarden, wenn sich alle Deutschen oder alle Deutschen ihren Körper so pflegen würden.
Oder das Öl nehmen, was sie fürs, nein, das ist nicht das gleiche. Ja, man gibt weniger für Öl aus als vielleicht für das gute Öl im Auto.
Ja, das ist richtig. Also so eine Art. Also das ist ein bisschen überspitzt natürlich formuliert, dieser Vergleich mit dem Auto. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass man seinen Körper ehren sollte wie ein Tempel. Und der Mensch ist ja so faszinierend als Konstrukt, dass man ihn auch wirklich ehren kann. Wir haben 30 Billionen Zellen.
Also 30 Billionen
Zellen? Ja, aus so vielen Zellen bestehen wir ungefähr durchschnittlich.
Ja.
Und wir haben auch noch mal 30 Billionen Wirte. Das heißt Darmflora, Haut. Das Blutgefäßsystem ist 100.000 Kilometer lang. Das Nervensystem ausgerollt ist bis zum Mond und zurück. Und unsere DNA ausgerollt ist 60 Milliarden Kilometer lang. Das ist völliger Irrsinn. Und das alleine zeigt, was für ein toller Organismus das ist, den wir eigentlich ehren sollten. Und das machen wir eben nicht. Wir muten dem extrem viel zu, oder viele muten dem extrem viel zu. Der hält auch viel aus, ist auch gut. Wir haben super Reparaturmechanismen, aber die kommen irgendwann zum Lebensende hin an ihre Grenzen. Und der Lebensstil hat da halt einen ganz entscheidenden Faktor. Und wenn ich 30, 40 Jahre Gas gegeben habe und mich nicht regeneriert habe, dann darf ich mich hinten raus nicht wundern, wenn das nicht mehr so gut funktioniert und ich vielleicht lange pflegebedürftig bin, was ja in Deutschland ein Riesenthema ist.
Kennen Sie das auch bei Patienten? Oder ich will mich davon gar nicht freimachen, dass man sagt, naja, andere sind auch gesund gestorben. Und es ist ja ganz oft, dass man sagt, ja, da ist jemand, der war Marathonläufer, der hat einen Herzinfarkt gehabt, ist umgefallen und so weiter. Davon würde ich mich jetzt gar nicht so freimachen, aber da redet man sich ja manchmal auch vielleicht mit raus.
Ja, das nenne ich ja im Buch sogar das Helmut-Schmidt-Phänomen oder das Helmut-Schmidt-Syndrom. Also jeder von uns kennt einen 95-Jährigen.
Der raucht wie in einen Schlot.
Genau, der raucht, das ganze Leben geraucht hat, das ganze Leben getrunken hat, der nie Sport gemacht hat und der bis zu seinem allerletzten Tag.
Und der auch schlank war, der war auch nie zu dick.
Letzten Atemzug, ja, das kommt durchs Rauchen wahrscheinlich.
Ja. Guter
klar im Kopf war. Und es kennt jeder einen, der so aussieht wie ich, schlank, sportlich, der sich vielleicht mit der Materie auch beschäftigt hat. Und ich bin jetzt so Mitte 50, der dann mit dem Herzinfarkt tot umgefallen ist. Das ist aber die Ausnahme.
Genau.
Das ist die Ausnahme. Die Realität sieht anders aus. Mhm. Und ich habe, wenn ich Vorträge halte, habe ich immer so einen zwei Folien. Auf der einen Folie bin ich zu sehen als 400-Meter-Läufer, als ich 19 Jahre war.
Und heute
das gleiche Foto geschossen, Gewicht ist gleich geblieben, ich bin nur viel grauer geworden. Und auf dem anderen Bild ist Max Kruse zu sehen, das ist ein ehemaliger Fußballnationalspieler, der in der Bild-Zeitung ein Bild von sich gezeigt hat und gesagt hat, ich bestehe zu 30% aus Fett. Wenn man das Bild sieht, denkt man sogar noch mehr. Und bei dem ist halt eine stille Entzündung im Körper, der brennt im Prinzip. Das ist wie ein Flächenbrand in dem drin mit dem ganzen Fett, weil aus dem Fett Adipokine ausgeschüttet werden. Und bei mir habe ich so ein Bild, da ist kein Brand zu sehen, sondern eine grüne Wiese mit so braunen Flecken, weil ich schon älter geworden bin, weil ich auch nicht mehr so schnell bin wie früher. Aber bei mir ist halt keine massive Entzündung da und deshalb sind meine Voraussetzungen günstiger, vital alt zu werden, als die von Kruse. Und der Kruse, und das habe ich dann auch als Bild, der sagt dann rheinisch, et hätt noch immer Jod gegangen. Das stimmt aber nicht. Er glaubt, er wäre Helmut Schmidt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das ist, ist extrem gering.
Genau, ich fand es auch nochmal spannend, weil das hatte ich auch nicht vermutet, dass nur 20-30% unserer Lebensspanne genetisch vorgegeben sind und wir einfach, ist das richtig? Also ich hatte das...
Ja, also es geht vor allen Dingen um die vitale Lebensspanne, aber auch die Lebensspanne an sich. Es gibt wiederum auch Studien, die sagen, es sind vielleicht 50% an eineigen Zwillingen hat man das verglichen, aber es sind relativ kleine Kohorten. Aber man kann sagen, selbst wenn es 50%
ist immer noch wären, viel.
Wären es immer noch 50%, die lebensstilbedingt sind. Und was wir ja alle eigentlich wollen, wenn man die Leute fragt, ist, wir wollen alt werden, aber gesund bleiben. Wir wollen nur eine kurze Strecke zum Schluss haben, wo wir krank sind, wo wir abhängig sind, wo wir gegebenenfalls pflegebedürftig sind. Und die aktuelle Datenlage ist so, dass wir 7 bis 9 Jahre pflegebedürftig sind.
Und das eine sehr lange Zeit ist.
Das ist eine extrem lange Zeit.
Und es ist nämlich nicht umfallen und sterben, sondern das ist in den seltensten Fällen so.
Ja, leider. Mhm. Und das ist ja dann oftmals auch, muss man ehrlicherweise sagen, eine Art Dahinsiechen. Mhm. Pflege kann natürlich ganz wertvoll sein, kann ganz liebevoll sein, aber ich meine, für den Betroffenen
ist es schlimm, ja.
Die Wohnung zu verlieren, nicht mehr in die eigene Wohnung zu kommen, die Autonomie zu verlieren, das ist schon ein harter Schlag. Und oftmals hat das was damit zu tun, was man in der Zeit davor gemacht hat. Mhm. Das kann mir auch blühen, überhaupt keine Frage. Aber die Voraussetzung, die ich...
Sie müssen sich nicht ärgern, wenn es dann passiert. Sie können sich nie vorwerfen zu sagen, ich habe Fall. So kann man es ja auch sehen.
Ja, so kann man es auch sehen. Ja,
denn ich glaube schon, dass wenn Menschen schwer erkranken, die Frage auch oft ist, was habe ich dazu beigetragen, dass es so ist? Und ich glaube, wenn man, das ist ja auch normal. Es geht ja auch nicht um Schuld unbedingt, sondern es geht darum, ich glaube, das ist ja auch nicht ihr Anliegen zu sagen, ne? Die Patienten kommen ja weiterhin zu Ihnen. Sie haben ja einen guten Zulauf und das Buch wird gelesen. Das heißt ja, man identifiziert sich damit.
Ja, ich will ja nur das Wissen und das Verständnis erhöhen, dass man im Prinzip den Körper wie einen Tempel ehren sollte und sich auch danach in einer gewissen Form verhalten sollte. Man kann ja und soll intensiv leben. Und meine Frau sagt immer zu mir, du bist zwar Mitte 50, aber gefühlt bist du schon 100, weil du so viel erlebt hast, weil du so viel gemacht hast. Und es habe ich dann so einen Bild-Zeitungsartikel gefunden, wo Michael Douglas 80 geworden ist. Und dann stand da 80 Jahre, 150 Jahre gelebt. Eigentlich nicht schlecht.
Ja.
Wenn man intensiv lebt, sollte man aber auch bewusst leben. Und bewusst heißt nicht ohne Lebensfreude und nur mit Einschränkungen. Das stimmt nicht. Mhm. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht. Ich habe noch nie das Gefühl.
Haben Sie denn auch familiär ein bisschen Glück, weil schon das, manchmal ist es ja so, es kann sich auch ein bisschen vererben. Also wenn man vielleicht eine Mutter hatte, die ein bisschen pummeliger war, der Vater vielleicht.
Ja, also mein Vater, der wiegt gute 100, also der ist schon rüstig.
Ja. Ja.
Und stabil.
Also gibt es auch Unterschiede in der Familie.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Aber dadurch, dass ich natürlich viel Sport immer gemacht habe, habe ich meinen Grundumsatz nochmal erhöht mit dem durch den Leistungsumsatz, was ich dann zu mir genommen habe. Und dann konnte ich immer so viel essen, dass das nicht groß angesetzt hat. Und es kommt halt darauf an, wann Sie das machen. Wenn ich zum Beispiel morgens 10 Kilometer jogge, dann verbrenne ich halt schon 800 bis 1000 Kilokalorien, leere meinen Glykogenspeicher in der Muskulatur und in der Leber und schaffe Reserven für ein ausgiebiges Frühstück. Das geht dann in die Zellen und direkt wieder in den Speicher. Wenn ich aber das...
Und daran denken wir normal nicht.
Ja, aber das ist ja schön, wenn man sich damit mal auseinandersetzt.
Sie kennen sich damit aus,
genau. Und sein Wissen vertieft, weil ich glaube immer, Verständnis schafft dann auch dauerhafte Veränderung. Und das ist das Anliegen ja von dem Buch, dass man Schritt für Schritt tiefer in den Körper eintauchen kann, die Faszination vom Menschen kennenlernt und dann sagt, okay, wenn ich 10 Minuten nach dem Essen gehe, ist das deutlich besser als der Mittagsschlaf.
Ich glaube, deswegen das macht das Buch ja auch aus, also dass sie eben nicht dogmatisch sind, sondern dass man versucht, oder ne, dass sie erklären, warum ist das so.
Ja.
Und dann kann ich was draus machen. Ich fand das jetzt auch nochmal interessant, 10 Minuten, das ist ja so dieser Suppenkoma, nennt man das, glaube ich. Ne? Wenn man so nach dem im Krankenhaus arbeitet, dann geht man in die Cafeteria oder in die Kantine oder wie auch immer. Und dann ist ja erstmal eine Stunde nicht viel los mit einem. Und dann zu sagen, diese 10 Minuten gehe ich jetzt vielleicht einfach nochmal kurz
ums Krankenhaus.
Ums Krankenhaus, genau. Ja, ich danke Ihnen herzlich, Herr Professor Kelleck. Es ist super spannend, Ihr Buch. Vielleicht noch mal ganz zum Schluss, weil wenn man das Buch sieht, super Cover. Und Sie haben die Abkürzung L. Sie sagen es vielleicht selber mal ganz kurz zu Ihrem Buch.
LNGVTY
kommt von
Longevity. Und der Arbeitstitel des Buchs war eigentlich Länger, besser leben. Das war mir aber ein bisschen zu zart. Und ich wollte etwas haben, wo das Auge hängen bleibt und sagt, hups, was heißt denn das jetzt? Und deshalb habe ich die Vokale quasi weggelassen.
Ja, es macht neugierig und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal einen weiteren Podcast machen oder zu einem Podcast aus dem Bereich Gelenke. Finde ich auch mal sehr interessant, weil Sie als Orthopäde und Unfallchirurg da sehr versiert sind. Und ich glaube, es gibt noch ganz viele Themen, warum wir länger, besser leben wollen. Herzlichen Dank, Herr Professor Kelleck.